Wenn dein Kind stirbt, in so einem jungen Alter, habe ich nicht den Anspruch, an den Punkt zu kommen, dass ich sage, ich bin jetzt fertig, ich bin nicht mehr traurig oder ich mache meinen Frieden.
Wann kam für dich der Punkt, dass du gemerkt hast, irgendwas ist anders geworden, irgendwas stimmt hier nicht mehr?
Ich konnte dem Mann, der mir vielleicht am nächsten stand, nicht helfen. Ich möchte vielen anderen helfen.
Ich habe mein Kind so geliebt und trotzdem ist es tot. Das sagt Kati Bier 2 Jahre, nachdem sich ihre Tochter Mia das Leben nimmt. In Deutschland sterben rund 25 Menschen pro Tag durch Suizid. Auch Professor Helge Stadelmann, ehemaliger Rektor der FTH Gießen, Theologe und Seelsorger, ist als Angehöriger betroffen. Heute sind Kati und Helge bei mir zu Gast und ich spreche mit ihnen über eines der wohl schwersten Themen, die es wohl gibt. Den Umgang mit Suizid. Mein Name ist Kim Diehl und ich begrüße dich ganz herzlich zu Echt und Ehrlich, dem FTH-Talk. Ganz egal, über welches Thema wir sprechen echt und ehrlich drüber. So, und jetzt sitzen Sie hier bei mir. Herzlich willkommen, Kati. Herzlich willkommen, Helge. Schön, dass ihr da seid.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich bin gerne hier.
Kati, vor 2 Jahren hat sich deine Tochter Mia kurz vor ihrem 16. Geburtstag das Leben genommen. Und wenn man das selbst nicht erlebt hat, kann man sich nicht vorstellen, was du durchlebt haben musst oder immer noch durchlebst. Wie kann eine Mutter überhaupt mit sowas umgehen?
Da kann ich nur für mich sprechen, nicht für die anderen. Ich glaube, jeder muss in sich gucken, was noch da ist. Viele von uns sagen, ja, du hast einen Teil von mir mitgenommen, dafür hast du aber auch ein Stück hier gelassen, was jetzt immer hier ist bei mir. Und einer meiner Wege ist, den meiner Tochter weiterzugehen in die Öffentlichkeit. Und deswegen bin ich hier bei euch.
Offen darüber zu sprechen, das zu enttabuisieren.
Genau.
Das ist so wertvoll, vielen Dank, dass du bereit bist, darüber zu sprechen. Deine Tochter war, bevor sie sich das Leben genommen hat, schon länger auch psychisch krank und auch in Behandlung. Wann kam für dich der Punkt, dass du gemerkt hast, irgendwas ist anders geworden, irgendwas stimmt hier nicht mehr?
Das war so schleichend. Sie war ja so 12, 13. Gleichzeitig war Corona, der erste Lockdown. Und es war so schwer abzugrenzen, was ist in Pubertät, was ist jetzt normal, wir ziehen uns alle zurück. Ne? Wir haben alle uns ohne groß nach draußen zu gehen, ne, in uns so sehr zurückgezogen. Das hat sie auch gemacht. Ihr haben Sachen nicht mehr Spaß gemacht, die sie früher sehr gern mochte. Sie hat sich ja so zurückgezogen, dass sie selbst auf Nachfrage überhaupt keine Lust hatte. Und für mich war aber eigentlich der wirkliche Knackpunkt, wo ich wusste, das ist kein Teenager. Als ich so Selbstvernachlässigung und bestimmte Zwangshandlungen bei ihr gezeigt haben, wo ich wusste, das hat gar nichts mehr mit Pubertät zu tun. Das ist jetzt ganz sicher was Krankhaftes. Und vorher hatte ich ihr immer nur angeboten, möchtest du mal mit einer Psychologin sprechen? Und das war dann der Moment, wo ich gesagt habe, jetzt müssen wir Hilfe holen, ganz klar.
Wie war deine Beziehung zu ihr?
Naja, du hast in meinem Instagram-Account schon mal geguckt. Ich würde sagen, sehr gut, sehr innig, sehr liebevoll. Und es gab einen ziemlich jähen Bruch. Und der kam eben aber auch mit Eintritt der Pubertät und für mich war halt erstmal, ne, war so schwer zu sehen und ich dachte, okay, jetzt kommt die Zeit, die Eltern sind blöd, alle, die über 30 sind, sind uncool.
Das ist ja relativ normal in der
genau,
Zeit auch, ne?
Genau. Und von daher, es gab einen ganz harten Cut und danach war es so in Wellenbewegung im Prinzip, gab es immer wieder verschiedene Phasen, auch während der Erkrankung, mit ganz viel Nähe. Und mit ganz viel Distanz und mit sei hier, aber sei nicht zu sehr hier. Also das hat sich doll verändert. Die Krankheit verändert einfach die Menschen ganz doll.
Und jetzt gehen ja Menschen ganz unterschiedlich auch mit Trauer um. Es gibt ja auch unterschiedliche Trauerphasen. Wie hast du die Trauer erlebt, gerade in den ersten Wochen und Monaten nach ihrem Tod?
Also das Wichtigste über Trauerphasen ist, es gibt keine.
Okay.
Es gibt maximal Wellen unterschiedlicher Emotionen, die wir alle mal durchlaufen. Und viele kommen immer wieder. Und da gibt es Mal Verzweiflung, mal ist alles schwarz, mal ist tiefe Traurigkeit und Tränen, mal ist ganz viel Dankbarkeit, mal ist Wut. Und alles darf immer wieder sein und schwappt so übereinander. Und manchmal denkt man auch, eine Phase hätte man geschafft. Die kommt wieder, kann ich dir schon sagen. Und die Trauer gibt's eigentlich nicht. Ich kann nur für mich sagen, also ich habe auch meine Omi verloren, als die 96 war. Da komme ich sehr gut damit zurecht, weil die ein langes, schönes Leben hatte. Aber wenn dein Kind stirbt, in so einem jungen Alter, habe ich nicht den Anspruch, an den Punkt zu kommen, dass ich sage, ich bin jetzt fertig, ich bin nicht mehr traurig oder ich mache meinen Frieden. Ja, ich muss meinen Frieden damit machen, dass Mia jetzt nicht hier sichtbar ist und ich sie euch nicht zeigen kann, dass sie selbst ihre Geschichte erzählt. Das wäre das Schönste. Aber ich werde ganz sicher mein Leben lang mit der Trauer leben. Mhm. Und die wird hoffentlich ein bisschen leichter, deswegen gehe ich ins Sportstudio und werde ich ein bisschen stärker, damit ich sie besser tragen kann. Ja, wir müssen uns verändern und die Trauer mitnehmen. Wenn du denkst, du bist mit ihr fertig und packst sie in irgendeine Schublade, kommt sie durch eine ganz andere Tür und dann mit Wucht. Das macht gar keinen Sinn. Und deswegen versuche ich lieber, sie ganz offen zu leben.
Mhm. Danke fürs Teilen. Helge, du hast auch Ähnliches erlebt. Du hast auch erlebt, wie ein Angehöriger durch Suizid gestorben ist. Es war dein Vater, das ist jetzt über 30 Jahre her. Wie hast du seinen Tod damals erlebt?
Für mich kam das wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Ich hatte vorher hier an der Hochschule eine Vorlesung gehalten, komme nach Hause, das Telefon klingelt. Ich erwartete eigentlich, dass ich den Anruf kriege, wann er am nächsten Tag hier in Gießen ankommt. Ich wusste, es geht ihm nicht gut. Ich hatte wenige Wochen vorher im Evangeliumsrundfunk eine Andacht gehalten und er hatte die gehört. Und da kriegte ich das Signal, ich habe dich gehört. Ich freue mich eigentlich über das, was du tust. Aber irgendwie schaffe ich das mit Freude nicht wirklich. Mhm. Es geht mir wieder schlecht wie vor 10 Jahren. Und ich wusste, damals vor 10 Jahren hat er auch nicht verstanden, was eine tiefe Depression ist. Mhm. Er hat das wie ein Strafgericht Gottes gesehen. Und da habe ich ihm gesagt, komm, mal für 2, 3 Wochen zu mir, wir reden miteinander, du brauchst Hilfe. Und er hatte ja gesagt. Ich dachte, ich kriege die Nachricht, dass er jetzt ankommt und dann mein Bruder hier ist, er hat sich aufgehängt. Und das war schwierig, insofern, mein Vater war für mich immer ein geistliches Vorbild. Er ist anders als ich immer gewesen, aber bei meinen Eltern muss ich sagen, es hat mich eher besonders geprägt. Er war ein Beter, er war ein Seelsorger. Er hatte mit etwa 1000 Leuten Briefkontakt, seelsorgerlich. Mhm. Und dann zu erleben, in einer Zeit, auch damals vor 30 Jahren, wo so im christlichen Kontext man oft nicht viel Konstruktives über psychische Erkrankungen hörte. Das wurde einfach irgendwo weggeschoben, als gäbe es das nicht, als wären dann irgendwelche Dinge. Ja, physisch krank sein, das gab's.
Aber psychisch nicht.
Und psychisch nicht. Und dann, der Rest war dann irgendwie dann schon Strafe Gottes und so. Mhm. Und dass man da nicht rechtzeitig dem eigenen Vater, der ein geistliches Vorbild war, helfen konnte, das war schwierig. Und ja auch zu sehen, wie selbst ein tiefer Glaube, den er hatte, ihm nicht geholfen hat, diesem enormen Sog hin zur Selbsttötung zu widerstehen. Er ist mit gefalteten Händen gestorben. Ich habe ihn 1,5 Stunden später gesehen und wir sind da eilig hingefahren. Man konnte sich lebhaft vorstellen, wie er mit der Bitte, verzweifelten Bitte, dass Gott barmherzig sei, aus dem Leben geschieden ist. Also so etwas kann auch sehr fundierten Christen passieren.
Mhm, ja. Man hört immer wieder von Menschen, die einen Suizid von einer nahestehenden Person erlebt haben, dass auch Schuldgefühle in irgendeiner Form da sind. Also sowas wie, ich hätte es früher merken müssen oder die Frage nach dem Warum oder hätte ich vielleicht was anders tun können. Hat das bei dir auch eine Rolle gespielt?
Ja, in gewisser Weise, weil ich mir sagte, da ist man nun selbst Theologe. Nebenbei, ich war immer ehrenamtlich auch Pastor, habe seelsorgerlich Menschen geholfen und dann ist man zu spät gekommen, dem eigenen Vater zu helfen. Für mich war die Konsequenz damals, wenige Wochen später mich anzumelden für eine Fortbildung im Blick auf psychische Erkrankungen und Therapie. Und das habe ich dann 9 Jahre lang gemacht. Und vielleicht in Konsequenz dieses sich auch mitverantwortlich und schuldig fühlen, mir gesagt, ich konnte dem Mann, der mir vielleicht am nächsten stand, nicht helfen. Ich möchte vielen anderen helfen. Und obwohl ich ja oft in meinem Beruf durch Verwaltungsarbeit plus wissenschaftliche Arbeit überaus ausgefüllt war, wenn jemand Depressionen hatte und wirklich mit solchen Dingen kämpfte, dann war mir klar, da will ich jede Zeit opfern, da will ich monatelang begleiten, bis jemand durch das lange dunkle Tal durch ist. Und inzwischen kenne ich viele, die wieder froh leben, aber die mal kurz davor standen, auch Schluss zu machen.
Kathi, wie erlebst du das? Wie gehst du mit den Gefühlen, Gedanken, auch Fragen nach dem Warum oder was wäre, wenn, um?
Also Schuld ist ein Riesenthema. Für jeden, glaube ich, nach Suizid. Aber für mich hat es so verschiedene Ebenen. Wenn dein Kind stirbt, fühlst du dich immer schuldig. Und das ist egal, ob es an einem Unfall stirbt, an einer Krankheit, an Drogen, an Suizid. Wir wollen immer, dass unsere Kinder leben und es bleibt das Gefühl, versagt zu haben. Das vereint uns verwaiste Eltern alle. Also das ist sowieso da. Es gibt eine Schuldzuweisung schon, wenn dein Kind psychisch krank ist. Das muss ich leider sagen. Im Umgang mit vielen Professionellen wird unterschwellig sehr schnell deutlich.
Also von der professionellen Seite?
Dass man unter Beobachtung steht und sich rechtfertigen muss. Mhm. Und ja, wird einem auch viel suggeriert. Also es ist gar nicht möglich, das nicht zu haben. Für mich in letzter Instanz sage ich, die Schuldgefühle sind, weil ich nicht verstehen kann, wann hat es angefangen? Wo habe ich den entscheidenden Moment nicht gesehen? Wo ist irgendwas gekippt? Ich gucke ja jetzt auch auf alte Fotos und sage, welches Lächeln war noch richtig von innen? Oder wo hat sie sich denn nur Mühe gegeben? Ja? Und wo war der Punkt, wo es ihr schon nicht mehr gut ging? Aber am Ende muss ich sagen, dass sie an dem Tag gestorben ist, ist nicht meine Schuld. Da habe ich als Einzige schon wochenlang über nichts anderes mehr mit allen gesprochen, weil ich gesagt habe, ich sehe das kommen, ich sehe das.
Du hast es gespürt.
Genau. Und ich habe auch an den richtigen Stellen gesucht und so weiter. Also was das angeht, kann ich mir technisch keine Vorwürfe machen. Was nützt mir das?
Ja.
Fühle mich ja trotzdem, gerade deswegen, weil ich denke, ich habe sie ernst genommen, ich habe es gewusst, ich habe es kommen sehen. Ja, da kommt Rilke wieder ins Spiel mit den ungelösten Fragen.
Ja. Ja. Jedes Jahr nehmen sich in Deutschland ungefähr 10.000 Menschen das Leben und die Zahl der Suizidversuche ist noch viel höher. Man sagt, das sind so rund 100.000 Menschen pro Jahr, die den Versuch machen. Und damit sterben mehr Menschen durch Suizid als durch Verkehrsunfälle, Gewalttaten, illegale Drogen und AIDS zusammen. Ne? Also es ist eine erhebliche Zahl, von der wir da sprechen. Und trotzdem wird Suizid in unserer Gesellschaft sehr tabuisiert und auch stigmatisiert. Mit welchen Stigmas, Vorurteilen musstet ihr denn kämpfen oder welche begegnen euch?
Helge, fang du mal an. Also ich habe es vor allem in der eigenen Verwandtschaft, auch mit der Mutter, aber auch im gemeindlichen Kontext gemerkt, wie tabuisiert das Thema ist. Und mir war eben dann fachlich von Anfang an klar, das Einzige, was nötig ist hier, ist offen damit umzugehen. Es gab Leute wirklich aus der christlichen Gemeinde, die sagten, ich werde zu dieser Beerdigung nicht kommen, denn es ist ein Selbstmörder.
Wie furchtbar.
Mit sowas muss man dann klarkommen. Und da gibt es natürlich eine lange Geschichte, wenn man denkt, so 953 hat ein Konzil von Orléans entschieden, dass Selbstmörder sind ewig im Gericht Gottes. Und dann hat man angefangen, kurz drauf, ihnen kirchliche Beerdigung oder den kirchlichen Friedhof zu verweigern. Und ich denke, diese Tabu-Geschichte, die wirkt sich immer noch aus, sodass Betroffene, Hinterbliebene vielfach sagen, nur nicht drüber reden. Hm. Und dann wird drumherum geredet. Ich meine, das macht die Trauer noch sehr viel schwieriger. Mhm. Ich habe es von Anfang an offen gesagt, wenn das Gespräch darauf kam, dass mein Vater in einer tiefen endogenen Depression im Morgentief, wo er wirklich offenbar es nicht mehr schaffte, sich das Leben genommen hat, und dass ich ihn in Gottes Händen weiß, weil ich einfach dachte, das müssen auch andere hören, dass man darüber dann auch reden kann, mhm, und ja, seinen normalen Trauerprozess durchgehen kann mit all dem, was du auch geschildert hast, mhm, und nicht noch dieses Tabu, diese Familienschande sozusagen auf die Schultern laden muss.
Mhm. Kathi, welche Vorurteile sind dir begegnet oder begegnen dir?
Das kann ich gar nicht genau sagen, weil leider werden ja die Menschen meistens wortlos oder, mhm, wortkarg, die vielleicht welche haben. Ich kann ganz schwer einschätzen, was ist einfach Berührungsangst, was ist ein ich weiß nicht wie, und was ist wirklich jemand, der sagt, damit möchte ich nichts zu tun haben, kann ich ganz schwer zuordnen. Ich muss auch sagen, im Gespräch mit der Gemeinde war ich ganz erstaunt, wie positiv und offen, als es um die Abschiedsfeier ging, wir, okay, da aufgenommen wurden. Da gab es nicht eine Sekunde von einem Beteiligten irgendeine Form von Abwehr.
Vielleicht auch 30 Jahre weiter.
Genau, zum Glück. Das fand ich sehr schön. Aber im Privaten erlebe ich es natürlich ganz viel. Und kann aber dir nicht sagen, warum spricht jetzt der nicht mehr mit mir oder warum werde ich dort nicht mehr eingeladen? Warum, ja.
Also, und du hast es erlebt, dass sich Menschen auch abgewandt, na, haben.
Ja, ganz viele. Mhm. Ganz viele. Das, was mir viele erzählen, allerdings auch sowieso viele, die ein Kind verloren haben. Okay. Auch da kann ich wieder immer nicht genau zuordnen. Ist diese Angst, oh Gott, Kinder können sterben, das will ja keiner von uns. Ja, und Suizid ist nochmal so, ich habe das Gefühl, ich habe nicht nur den Elefant, ich habe den glitzernden, trötenden, rosa, blinkenden Elefanten, mhm, den die Leute gar nicht ertragen. Ne? Weil alle Tabus, schon Kinder, die sterben, sind ja ein Tabu. Das darf ja nicht passieren. Darüber soll nicht gesprochen werden. Das halten die Menschen nicht aus. Und dann noch Suizid. Ist schwierig. Also ich kann viele Kontaktabbrüche oder Probleme nicht genau lokalisieren. Mhm. Ja, weil ich doch das Gefühl habe, dass psychische Erkrankungen zunehmend, ja, angesprochen werden dürfen. Und der Fakt, dass sich eine 15-Jährige so verzweifelt das Leben nimmt, da sieht auch, glaube ich, doch, also sehen viele, dass es nicht einfach eine Entscheidung ist, die man trifft und da ist niemand feige oder tut einem irgendwas an oder dass diese Gedanken alle gar nicht da sind, weil die hat ja so ein junger Mensch noch gar nicht. Mhm. Ja, und ich werde nie vergessen, wie die eine Pastorin zu mir meinte, ja, wir hatten gerade einen 11-Jährigen. Ja, und das ist einfach ein Riesenthema. Und du hast schon, mhm, die Zahlen gesagt, wir haben in jedem Klassenzimmer 1 bis 2 Kinder oder Jugendliche mit Suizidgedanken.
Mhm. Vielleicht darf ich da sagen, es ist ja auch gerade eine häufige Problematik, dass junge Menschen in die Situation kommen, mit Selbstmordgedanken oder Suizidgedanken zu kämpfen.
Es war die häufigste Todesursache, ja, 2023.
Denn man muss sich mal vorstellen, wie unendlich viele Veränderungen in einem Körper vorgehen. Das ganze Gehirn wird umgebaut. Das fordert so viele Kräfte und da ist so viel neu. Also ich hatte selbst so eine Situation am Ende meiner Jugendzeit mit 18, wo ich, belastbarer, lebensfroher Mensch, wirklich mal mit Selbstmordgedanken kämpfte, sie immer wieder wegschob. Das wurde schon sehr konkret, wie man es tun könnte, bis dann in einem seelsorgerlichen Gespräch man Hilfe kriegte. Aber das ist nicht selten.
Jetzt gibt es vielleicht unter unseren Zuschauerinnen und Zuschauern Menschen, die sagen, ich mache mir Sorgen um jemanden. Ne? Also das, was ihr hier mitteilt, so, das kann ich ein Stück weit von meinem Partner, von meinem Kind, dieses Verhalten irgendwie sehen und ich mache mir da Sorgen um diese Person. Welche Möglichkeiten gibt es denn für Angehörige von suizidgefährdeten Menschen, Kathi?
Wie viel Zeit habt ihr? Ich weiß jetzt so viel über das, was ich damals nicht wusste, aber es gibt tatsächlich ganz viele Anlaufstellen und zwar für Betroffene, für Angehörige und auch für die Peer Groups, ja, also gerade bei jungen Leuten, eben auch vielleicht Klassenkameraden. Ja, es gibt anonyme Online-Beratungen, es gibt Jugendnotmail, es gibt Krisenchat, es gibt für uns Eltern ein Elterntelefon von der Nummer gegen Kummer, es gibt das Seelefon vom Bundesverband für psychisch Erkrankte, nee, für die Angehörigen von psychisch Erkrankten, es gibt die Nummer gegen Kummer selbst, es gibt die Telefonseelsorge, es gibt die psychosozialen Krisendienste in jeder Stadt, es gibt den Hausarzt, es gibt einfach den Notruf, den ich wählen kann, wenn ich mir Sorgen mache. Mhm. Ja, und das auch wirklich tun kann.
Also es gibt also wirklich den Mut, da Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Niemand muss das alleine machen. Keiner von uns würde, wenn wir zu einem Unfall kommen, sagen, oh, ich glaube, ich muss diesen Bruch richten und ich muss, glaube ich, hier mal intubieren und beatmen. Wir wissen alle, welche Nummer wir wählen. Ja. Und das Gleiche ist möglich für psychische Erkrankungen. Wir müssen das nicht alle selber und alleine machen. Ja. Aber es wäre gut, wenn jeder wüsste, wo es Hilfe gibt.
Wir werden diese Dinge, die du genannt hast, auch alle noch in die Videobeschreibung einfügen. Helge, du hast vorher schon gesagt, dass so Suizidgedanken ja immer auch auf eine sehr große innere seelische Not hinweisen. Gibt es denn so Warnsignale, die wir bei Angehörigen oder Freunden merken können, um darauf aufmerksam zu werden, dass die Person vielleicht Suizidgedanken hat?
Also das eine ist, dass bestimmte psychische Probleme und Störungen besonders suizidgefährdet sind. Das sind zum einen Depressionen, das ist sehr häufig. Dann muss man immer genau zuhören, auch seelsorgerlich und als Mitchrist, wenn jemand, ich sag's mal, eine ganz katastrophale frühe Kindheit hatte. Missbrauch, sexueller Missbrauch in der Kindheit. Menschen, die als Kleinkinder rumgeschoben wurden, Heimkinder, die dann vielleicht von Pflegefamilie zu Pflegefamilie kamen. Also das ist dann ja etwas, wo man eventuell auch einfach mal die Frage stellen muss, kommst du damit klar? In der Seelsorge, gerade wenn Menschen mit Depressionen in die Seelsorge kamen, dann war mir immer auch wichtig, das Thema mal anzusprechen. Einfach offen zu fragen, ohne darum zu drucksen, kämpfst du manchmal mit Gedanken, dir das Leben zu nehmen. Und dann würde ich auch als Seelsorger beim nächsten und übernächsten Gespräch, wenn das so ist, wieder mal nachfragen und auch fragen, werden die Gedanken irgendwann konkreter? Mhm. Und wenn die Vorstellung, wie man sich das Leben nehmen würde, und alle, die ich bisher begleitet habe, die haben innerlich stark dagegen gekämpft, die wollten das nicht. Aber wenn der Gedanke sich aufdrängt und es wird konkreter, dann weiß ich, da habe ich mit dem einen oder anderen auch schon mal sehr lange gesprochen und am Ende des Gesprächs sind wir beide ins Auto gestiegen und in die psychiatrische Klinik gefahren. Und er ist freiwillig dort einfach mal hingegangen, um sich helfen zu lassen, sich vor sich selbst zu schützen.
Ja, ich glaube, viele haben ja so ein bisschen die Scheu, ne, da auch diese Fragen zu stellen, hast du Suizidgedanken? Aber du sagst, das ist eben gerade wichtig, direkt nachzufragen.
Ja.
Die Zeit ist sehr fortgeschritten. Wir haben über ein sehr schwieriges Thema gesprochen, das ganz viel Leid und Trauer mit sich bringt. Gibt es was, was euch in dem Ganzen trotzdem Hoffnung macht? So ein kleiner Funke, an dem ihr euch noch festhaltet? Kathi, fang du mal an.
Sage ich mal auf zwei Ebenen hier. Das eine ist für die Gesellschaft, nicht nur, dass ich wie hier heute sprechen kann und Menschen finde, die ein offenes Ohr haben, haben wir zum Beispiel tolle Entwicklungen. Wir haben die erste Professur für Suizidologie in Deutschland, in Frankfurt, mit Ute Lewitzka, was ein Riesenstatement ist, finde ich, für das Thema und auch für wissenschaftliche Standards, für Prävention und Therapie. Naja, für mich persönlich ist es ja auch irgendwie klar, Mia hat über die Krankheit den Glauben verloren und hat ja auch geschrieben, sie glaubt nicht, dass danach was kommt. Und sie ist also auch nicht gegangen in dem Glauben, dass sie jetzt irgendwo anders ist. Aber mir gibt natürlich Hoffnung, dass der Tag kommt, wo ich dann sagen kann, siehst du? Hm.
Ja, danke. Ja. Helge, was macht dir Hoffnung?
Meine Hoffnung sind diejenigen, denen ich jetzt noch manchmal begegne und die kurz davor standen, sich das Leben zu nehmen und die man begleiten durfte und die irgendwann wirklich aus diesem Tunnel rauskamen und wieder froh sind mit ihren Angehörigen, dass sie noch leben. Ich wünsche das so vielen, dass sie das ihren Verwandten auch schenken, es zu schaffen mit aller Hilfe, die sie kriegen können, damit man sich hinterher wieder gemeinsam freuen kann und nicht einfach ja, diese Verletzung durchleben muss. Mhm.
Vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart und uns so viele ehrliche, auch verletzliche Einblicke gegeben habt. Das ist richtig wertvoll. Vielen Dank.
Vielen Dank, dass wir hier sein durften.
Gerne. Wenn du mit Suizidgedanken kämpfst, dann kannst du in einem Telefongespräch anonym, vertraulich und kostenfrei über deine Gedanken sprechen. Hier ist die Nummer und wir haben es gerade schon im Gespräch gehört. Sei da mutig, dir Hilfe zu suchen. Danke fürs Zuschauen. Bald geht es weiter mit Echt und Ehrlich und ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Tschüss.